Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Guten Morgen. Was ist das schön, hier zu sein. Ausgeschlafen wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Sind alle hier. Wunderbar. Ich sehe, alle haben schon Kaffee gehabt. Vielleicht gibt's nachher noch Kekse, dann ist alles perfekt. Schön hier zu sein. Ja, ich danke für die freundliche Begrüßung. Ich sollte noch sagen, dass die drei Töchter, von denen die Rede war, längst aus dem Haus sind. Die wohnen in Osnabrück und in Dresden und in Berlin. Wir haben unsere Kinder zur Selbstständigkeit erzogen und das hat man dann davon. Ja, wir machen, was wir wollen. Wir haben schon 4 Enkelkinder mittlerweile. Genau. Und vielleicht noch zum Wikipedia ergänzt, weil es vielleicht zum Verständnis auch, warum ich jetzt hier bin, ganz interessant ist. Ich bin ja jetzt seit 5 Jahren erst Pfarrer der Lippischen Landeskirche wieder, nachdem ich 1997 dann hier erstmal ausgestiegen bin. Ich bin jetzt Pfarrer für Begleitung von Gemeinden in Übergängen, heißt das, und Organisationsentwickler und immer da, wo Strukturen und neue Sachen geordnet werden müssen für die Zukunft. Ist jetzt Sillixen bin ich und in Bösingfeld sind meine 6. und 7. Gemeinde innerhalb von 5 Jahren. Ist immer meine Aufgabe, das zu sehen, dass es neu geregelt wird und nachher besser weitergeht als mit mir. Ich bin vorher 14 Jahre Leiter des Deutschen EC-Verbandes gewesen, Jugendverband entschieden für Christus, mit seinen 4000 Gruppen in ganz Deutschland und verschiedenen Einrichtungen, diakonischen Einrichtungen und so weiter und so weiter. Und darum sage ich das, vorher war ich beruflich tätig für die Evangelische Allianz in Deutschland und in Europa und weltweit. Und ich sage es deswegen, weil das ja uns auch jetzt hier zusammenführt, beziehungsweise mich zu Ihnen. Man sagt ja Kanzeltausch, aber ich habe gar keine Kanzel mitgebracht, ich bin nur gekommen. Da schlägt wirklich mein Herz bei der Gemeinschaft der Kinder Gottes über die Grenzen der Konfessionen hinweg, um das auch abzubilden vor der Welt und selbst auch zu erleben, dass das Reich Gottes größer ist als unsere jeweilige Tradition, in der wir leben, das abbilden kann und abbilden muss. Und nun bin ich jetzt also in der Tat im Rahmen der Evangelischen Allianz im Extratal, die Sie ja so wunderbar pflegen, bin ich jetzt von Sillixen aus, wie richtig gesagt, hier zu Ihnen und bringe ganz herzliche Grüße von dieser kleinen, aber zu einem erwecklichen Leben motivierten Gemeinde. Und wir hoffen, dass ich auch helfen kann, dass sie in kurzer Zeit nochmal richtig neu durchstarten kann. So, das zu mir. Anlass dieses Kanzeltausches, habe ich verstanden, ist der Reformationstag. Und daher erklärt sich das der Predigtext, den ich ausgewählt habe. Und das ist wirklich alles Feierns wert. Und gerade dieses Reformationstag zum Anlass zu nehmen, unter den Gemeinden auszutauschen. Und ich lese den Text jetzt aus Galater 5, Vers 1 bis 6. Paulus schreibt, Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Sklaverei. Ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich sage es noch einmal mit allem Nachdruck jedem, der sich beschneiden lässt, er ist dann verpflichtet, das ganze Gesetz einzuhalten. Ihr habt dann mit Christus nichts mehr zu tun. Jeder, der durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten will, hat damit die Gnade verspielt. Wir aber dürfen durch den Geist Gottes hoffen, aufgrund des Glaubens vor Gott als gerecht zu gelten. Denn wenn wir zu Christus Jesus gehören, spielt es keine Rolle, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der Glaube, der sich in Liebe auswirkt. Gott segne unser Reden und Hören. Amen. Ja, Reformationsfest, ein Fest, wir haben wirklich Grund, jedes Jahr neu daran zu denken und das zu feiern. Was feiern wir am Reformationsfest? Wir feiern nicht den Sieg über die katholische Kirche. Wir feiern nicht, auch nicht die Reformatoren, so dankbar wir für sie sind und so bewundernswert sie auch sind. Also ich lese aus Interesse viel, auch aus dieser Zeit, Luther habe ich gerade nochmal viel gelesen und Melanchthon, the brain eigentlich, das Hirn der Reformation, brillante Köpfe, aber je mehr man sich mit ihnen befasst, desto mehr merkt man auch, dass sie Menschen waren und dass Gott durch sie Großartiges getan hat, aber wenn ich dann bei Melanchthon lese, was er zu den Wiederentäufern schreibt, das ist unerträglich. Ja? Also eben alles Menschen und Gott hat das wunderbar so gemacht, dass wir nicht anfangen, Menschen für Götter zu halten und sie zu verherrlichen. Wir feiern auch nicht unsere tollen Kirchen. Also wenn man aus der Landeskirche kommt, dann hat man, ist es offensichtlich, dass man dazu keinen Grund hat. Und sie werden auch alle wissen, dass in ihrer Kirche, zu der sie gehören, in Bund Freier Evangelischer Gemeinden, dass da auch nicht alles nur zum Feiern ist. Ich sage das ohne Edge, bei ihnen ist auch nicht alles gut, sondern ich weiß, ich gehe davon aus. Also wir feiern, wir sind nicht dazu da, um uns selbst zu feiern. Ich hoffe, dass jeder von uns am Platz seiner Berufung ist und darum auch seine Kirche liebt, weil uns das aufgetragen ist. Aber wo Liebe ist, ist Leiden. Und je mehr man liebt, desto mehr merkt man, was eigentlich noch viel anders sein müsste und wo der Herr ganz viel Gnade immer mit uns braucht. Was feiern wir? Wir feiern das Geschenk der christlichen Freiheit. Wir haben es eben gehört. Wir feiern die Freiheit. Und dass nun der Reformationstag der Anlass ist, habe ich jetzt nochmal die drei großen Stichworte der Reformation genommen, die wir in diesem Bibeltext auch wiederfinden. Das erste, was ich sagen möchte, allein Christus befreit zur Freiheit. Das klingt wie eine Doppelung, ist es aber gar nicht. Befreiung ist ja ein großes Ding. Bei Befreiung ist da nur die Frage, ist ja nichts Absolutes irgendwie, wir wollen jemanden befreien. Die Frage ist ja, wovon soll jemand befreit werden und wozu soll jemand befreit werden eigentlich? Ja? Free Palestine, befreit Palästina, großes Schlagwort. Unpassenderweise jetzt gerade wieder neu. Aber die Frage ist ja, wovon soll denn Palästina befreit werden? Von Israel? Von der Herrschaft der Hamas? Von ihrem Hass? Von ihrer Ideologie? Von dem Einfluss des Iran? Muss man ja wissen, wenn man schreit, Befreiung, wovon denn eigentlich? Und Befreiung wozu? Um alle Juden umzubringen? Befreiung zu einem Leben in Freiheit? Befreiung dazu, sich selbst zu finden, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Schicksal als Volk? Viele, viele Fragen. Ist jetzt so aktuell, deswegen fiel mir das ein. Was ich nur sagen will, ist, man muss ja wissen, wovon und wozu man eigentlich befreien will. Und hier ist uns gesagt, wir sind befreit zur Freiheit. Davon, dass man befreit ist, ist man noch nicht frei. Manch einer ist von einer Sucht, von der er befreit wurde, in die nächste gerutscht, ja? Wir sind befreit zur Freiheit. Zum Eintritt in die Freiheit. Und jetzt ist die Frage, was ist Freiheit? Wir alle sind biblisch beschlagen genug. Wir haben von genug Predigten gehört, dass wir gleich sagen können, Freiheit ist nicht Bindungslosigkeit. Richtig. Also, schon mal ein Punkt für Sie. Was ist aber Freiheit? Es gibt ja dieses Sprichwort, man sagt im Deutschen, frei wie ein Vogel im Wind. Ja, kennt ihr doch. Nun ist ja ein Vogel an sich kein freies Wesen. Wenn man zur Adlerwarte geht und sieht die da eingesperrt, da ist nichts frei. Und die nicht eingesperrt sind, die haben irgendwie eine Kette am Fuß, der ist auch nicht frei. Und selbst wenn sie nicht in der Adlerwarte sind, in der freien Natur, ein Adler, der da rumläuft, der stöckert da so vor sich hin, dass man denkt, ach du liebe Zeit, da muss man mal helfen, dass er nicht gleich umfällt. Also das ist nicht, es ist kein freies Wesen. Der Vogel ist frei im Wind. Da ist er frei. Denn im Wind kann er mühelos schweben, da kann er sein, wer er ist, da nützen dem Bussard seine guten Augen, weil er aus 400 Meter Höhe oder 300 Meter Höhe die kleine Maus sehen kann im Boden, die da aus ihrem Loch guckt und die er gerne zum Frühstück haben möchte. Also der Vogel ist frei im Wind, weil das die Dimension ist, das Metier, für das er geschaffen ist. Und wenn der Vogel im Wind ist, dann ist er frei, da kann er sich entfalten, da kann er sein, was er sein soll. Der Vogel ist nicht frei auf dem Boden, der ist frei im Wind und der Fisch ist frei im Wasser. Da kann er Purzelbäume schlagen, da kann er atmen, alles kann er auf dem Land nicht. Der Fisch ist auf dem Land nicht frei, der Fisch ist frei im Wasser. Und, könnte man noch viele Beispiele, aber Sie haben es schon verstanden, Sie gucken alle so intelligent. Also, nun geht es um die Freiheit der Kinder Gottes und da ist eben, wenn man dieses Bild überträgt, der Mensch ist frei, wenn er in der Dimension ist, für die er geschaffen ist. Wo er sich mühelos als das Wesen bewegen kann, das er eigentlich ist, zu dem er geschaffen ist. Und das ist eben für uns Menschen die Nähe Gottes, die Dimension Gottes. Wenn der Mensch in der Nähe Gottes ist, bei Gott ist, bei Gott zu Hause ist, wie wir es eben gesungen haben, dann ist er in der Dimension, für die er geschaffen wurde. Und da kann er Mensch sein, sich entfalten mit dem ganzen Potenzial, das Gott uns gegeben hat, auch nicht nur selbst eben schön Lobpreis zu machen und glücklich zu sein, sondern auch sein Potenzial, ein Segen für die Welt zu sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das hängt ja immer zusammen. Das geschieht, das ist uns möglich, wenn wir in die Gegenwart, in die Dimension Gottes eintreten. Und dieser Raum der Freiheit, den wir haben durch eine persönliche Beziehung zu Gott, dieser Raum der Freiheit, der ist natürlich begrenzt. Der ist abgegrenzt von anderen Dimensionen. Also für den Vogel ist der Raum der Freiheit die Luft, und die Luft hat ihre Grenze an der Erd- und an der Wasseroberfläche. Da hört eben auch die Freiheit auf. Und wenn ich hier die Worte des Paulus nehme, die Freiheit des Menschen, die hört in der Tat auch irgendwo auf, nämlich in dem, was manchmal so allgemein in der Bibel die Welt genannt wird, was wir auch so übernommen haben in unserer frommen Sprache, die Welt, die böse Welt, aber das ist gar nicht gesagt, dass die Welt böse ist, und wir sollen ja auch die Welt nicht meiden in der Welt, aber nicht von der Welt, wir sollen ja unseren missionarischen Auftrag wahrnehmen und deswegen uns in der Welt, also in dem Raum außerhalb der Gegenwart oder außerhalb dessen, wo Menschen im Einfluss Gottes leben, sollen wir uns ja bewegen, aber zugleich ja, es ist ein anderer Raum, es ist nicht der Raum, es ist nicht die Dimension der Freiheit. Und die Dimension der Freiheit endet auch da, wo unser altes, unser, um es biblisch zu sagen, unser sündhaftes Wesen immer wieder durchbricht, nämlich bei unserem Unglauben. Unglaube ist ja Misstrauen. Der Misstrauen, ob es wirklich wahr ist, dass Gott es gut mit uns meint, aber nicht nur meint, sondern auch gut mit uns machen kann. Das ist das Misstrauen, das ist die Ursünde des Menschen, der Aberglaube. Alles das gehört in diesem Sinne negativ zur Welt. Und dieser Raum ist abgegrenzt von der Aura der Freiheit, in der wir uns in der Gegenwart Christi bewegen. Freiheit ist ja immer eben nicht absolut, sondern man nannte ja früher, und man sagt heute noch, sagt man nicht mehr. Also man sagte früher, jemand ist auf Freiersfüßen, also wenn jemand sich dran anschickte, eine lebenslange Partnerschaft einzugehen. Oder man sagt ja auch, statt heiraten sagt man freien. Ja, also ist ja komisch, denn Hochzeit ist ja nicht der Eintritt in die Unverbindlichkeit, sondern Eintritt in eine Bindung. Ne? Aber warum ist das Freiheit? Weil der Mensch eben dazu gemacht ist, nicht nur für sich selbst so rumzuvagabundieren, sondern in enger Beziehung mit einem anderen Menschen auch sich selbst zu entfalten. Das heißt, sich selbst entfalten, dem anderen zu helfen, sich zu entfalten, dem Ehepartner zu helfen, die Person zu werden, zu der sie, die sie zu sein bestimmt ist, die Person, die ihre Gaben entdeckt, die Person, die dann auch umso mehr ein Segen für andere sein kann. Und wir selber lernen in so einer engen Beziehung wie der Ehe unsere Grenzen. Wir lernen, wo wir um Vergebung bitten müssen. Wir werden gestutzt und beschnitten. Und alles das gehört zu der Freiheit. Denn wenn wir so eine Bindung nicht hätten, dann würden wir dies alles nicht erleben, dann würde dieses alles mit uns nicht geschehen. Ich habe jetzt dieses Bild von der Ehe genommen. Wenn jemand nicht verheiratet ist, ist er deswegen kein zweitklassiger Mensch. Und der Mensch kann auch in Beziehung zu anderen Menschen alles dieses werden und korrigiert werden und anderen ein Segen sein, auf jeden Fall. Aber weil es jetzt mit dem Freien dieses Wortspiel sich nahelegte, mit der Ehe. Also ich will damit nur sagen oder uns daran erinnern, was wir ja wissen, dass Freiheit eben nur durch diese Bindung, immer durch Bindung entsteht und eben Freiheit jetzt im großen christlichen Sinne durch den Entschluss, im Raum der Freiheit Christi zu leben und andere Räume, den Raum des Misstrauens und der Sünde, eben nicht zu betreten, sondern zu meiden. In dem Sinne ist es wichtig, dass wir nicht sagen, ja, Freiheit ist schön, aber leider, sie ist auch begrenzt, muss auch Bindung sein. Nee, das kann man nicht trennen. Bindung ist kein Zugeständnis, ist kein Verzicht, sondern ist Inbegriff der Freiheit und Lebensfülle, wenn wir uns dort binden, wo uns zu binden wir geschaffen sind, nämlich bei Gott. durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Also das sollte ich sagen, allein Christus befreit zur Freiheit, allein die Gnade ist das Zweite, befreit vom Gesetz. Der Mensch lebt in einem, oder dem Menschen wohnt inne ein innerer Zwang, aus der Freiheit herauszugehen und immer wieder hin, wir sagen in der Unverbindlichkeit, ich würde mal sagen, ja, hin zum Gesetz. Der Mensch ist irgendwie darauf gepolt, der gefallene Mensch, dass er ständig Gesetze braucht, weil das Gesetz dem Menschen das Gefühl gibt, wenn ich das erfülle, dann habe ich selbstverantwortlich etwas richtig gemacht und dann kann ich auch sicher sein, dass ich ein guter Mensch bin oder, wenn man Christ ist, dass das mit der Erlösung auch wirklich so richtig funktioniert. So ging es ja schon los mit dem Sündenfall. Die Menschen lebten eben in Freiheit, in Gemeinschaft mit Gott. Aber irgendwie hat ihn dann die Schlange, also um diese Bilder der ersten drei Kapitel der Bibel aufzugreifen, irgendwie hat an ihnen die Schlange einen Zweifel in sie gesät und sie dachten irgendwann, wer weiß, ob es Gott wirklich so gut meint, ob uns nicht doch was entgeht, ja? Er hat alles Wissen, das Herrschaftswissen für uns allein, für sich alleine. Es wäre doch besser, wir könnten das ein bisschen kontrollieren. Wir würden selber wissen, was gut und böse ist, ja? Dann könnten wir selber entscheiden, was man machen muss, damit das auch richtig mit der Gemeinschaft mit Gott richtig funktioniert. Da müssten wir uns nicht darauf verlassen, dass, weil er das so sagt und sagt, ich sorge schon für euch. Da möchte der Mensch Kontrolle übernehmen und das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Und Paulus hat es ihr gegenüber den Galatern, sieht er, wie sich das festmacht, an ihrem Rückfall in das jüdische Gesetz. Das ja gut ist, das von Gott war, aber die Frage ist ja, welche Rolle spielt es? Und das war ja so damals bei den Galatern, die waren ja Christen, hatten sich bekehrt, waren auch ganz fröhlich am Anfang und hatten eben die große Freiheit entdeckt und lebten im Lobpreis und alles, was so dazugehört. Aber irgendwann anscheinend kamen denen, die vorher Juden gewesen waren, beziehungsweise sie waren ja noch Juden, also die aus dem Judentum gekommen waren, messianische Juden, würde man sagen, vielleicht besser noch als Judenchristen, irgendwann kamen bei denen so Gedanken, dass sie sagten, großartig mit der Freiheit und Christus hat alles vergeben, boah, aber das Gesetz, das ist doch auch von Gott und daraus haben wir doch immer gelebt. Und da sind wir ja auch so stolz drauf, dass wir das auserwählte Volk sind, dass das Gesetz hat, die Gebote Gottes. Kann man das denn einfach so fallen lassen? Ist es nicht unverantwortlich, jetzt komplett auf eine andere Karte zu setzen? Und sie sagten, wer weiß, doppelt hält besser, Christus auf jeden Fall. Aber es kann doch nicht schaden, wenn man auch noch so wieder anfängt, die ganzen Gesetze zu halten. Da macht man nichts verkehrt. Sich beschneiden lassen und das stand dann ja dafür wieder alles so zu machen, wie es vorher war. Und da sagt Paulus eben nicht, naja, okay, also Hauptsache ihr glaubt weiterhin an Jesus, sondern da wird er richtig fuchsig, weil er richtig merkt, hier ist nicht irgendwie noch so ein bisschen was anders geworden, sondern hier haben sich Leute total abgewandt, haben alles über Bord geschmissen, was ihre Existenz als Christen, als befreite Menschen eigentlich ausmacht. Und er sagt dann, nein, dann habt ihr nicht nur noch ein bisschen was dazu gemacht, sondern dann habt ihr mit Christus nichts mehr zu tun. Das ist ein hartes Wort. Und es ist eben die Aussage, Christus und irgendwas dabei, das ist dann nicht nur so ein bisschen nicht mehr ganz so gut, wie es vorher war, sondern dann ist alles futsch. Wenn man sich außer auf Christus, auf irgendwas anderes verlässt, sei es nur als Zugabe zu dem Vertrauen in Christus, dann sagt er, dann könnt ihr Christus gleich knicken. Dann, okay, viel Spaß, ihr habt euch jetzt fürs Gesetz entschieden, dann seht dazu, dass ihr aber auch keine Sekunde eures Lebens mehr sündigt. Keine Sekunde des Lebens mehr so lebt, wie es nicht in die Gegenwart Gottes passt. Viel Spaß. Also, das ist ein ganz, ganz, hartes, herausforderndes Wort, dass er sagt, ihr habt dann mit Christus nichts mehr zu tun. Nochmal, wie kommt das? Wirklich, es ist im Menschen angelegt, dass wir gerne Gesetze haben. Das muss man gar nicht Christ sein, also die Welt hat auch Gesetze. Um ein guter Mensch zu sein, um was zu gelten, muss man schön sein nach dem jeweiligen Schönheitsideal. Man muss politisch korrekt sein, man muss das sagen, was man eben jetzt so sagt. in Sachen Gesellschaft und Gender und Umweltschutz und so weiter. Das muss alles so gesagt werden, um was richtig zu machen. Wenn man das nicht sagt und so denkt, dann ist es irgendwas nicht falsch, dann ist man kein guter Mensch. Man muss eigentlich auch erfolgreich sein in unserer Gesellschaft, sonst ist man auch kein guter Mensch, dann muss seine Potenziale entfalten und mach was draus und du kannst reich werden, warum bist du so arm? Da gab es also vor ein paar Jahren, war das große Ding, da gab es die großen Erfolgsratgeber. Da war so ein schneidiger junger Mensch, der stand auf einer Bühne und rief Chaka und alle zahlten 890 Mark Eintritt dafür, 890 Euro. Wir sind in Euro, so. Und dann wurden sie aufgepusht, einen Abend lang oder eine Stunde lang. Und dann gingen sie alle raus und waren erfolgreich. Das ist aber schon wieder vorbei. Der neueste Trend ist ja, sind ja Glücksseminare. Ja? Jetzt müssen wir obendrein auch noch alle glücklich sein. Nicht nur erfolgreich, auch noch glücklich. Und wenn, da gibt es jetzt auch Seminare dazu. Die sind genauso teuer. Und, und wenn man nicht glücklich ist, ist man irgendwie nicht richtig. Früher durfte man einfach, wenn es einem schlecht ging, mal ein paar Tage einfach nur scheiße drauf sein. Ja? Jetzt darf man das auch nicht mehr. Jetzt muss man sich auch dafür noch schämen. Ist auch schon wieder nicht mehr gut genug. Das ist so anstrengend. Ja? Man muss schön sein und glücklich und erfolgreich. Das sind alles die Gesetze, die wir uns machen, Menschen, weil wir das nicht aushalten, wenn es nicht immer irgendein neues Gebot ausgerufen wird, auf das die Menschen verpflichtet werden. Also, und jetzt haben wir das natürlich. So, wir sind ja auch Menschen in der Kirche, auch eine große Neigung, ich meine in der Kirche Jesu Christi, in der Gemeinde Jesu, eine große Neigung anstelle, vielleicht ist, sagen wir mal so, eine große Neigung, immer neue Gesetze zu erfinden. Denn Sie können ja sagen, die Gefahr unserer Kirchen, jedenfalls der Landeskirche, können Sie sagen, von außen, die Gefahr ist ja nun gerade nicht, dass man die Gebote Gottes zu ernst nimmt. Was heißt also das mit dem Gesetz? Hat der Bibeltext uns noch was zu sagen? Bei uns lässt sich ja keiner beschneiden und bei uns ist keiner gesetzlich. Doch, wir sind in meiner Kirche sehr gesetzlich. Wir haben anstelle des Evangeliums neue moralische Gesetze gesetzt. Um ein guter Christ zu sein, müssen wir das Klima retten und wir müssen auch allen anderen Leuten erklären, wie man das macht. Wir müssen Gendergerechtigkeit herstellen und jetzt rede ich nicht von ein paar Sternchen, die man irgendwo reindrucken kann, sondern ich rede von 52 oder 58 Geschlechter und das beherrscht die ganze Agenda. Da kann man so denken, was man will. Aber was eben das Schlimme ist, dass das alles so zum Gesetz erhoben ist, dass man nicht sagt, ja, wir wollen auch ein bisschen achtsamer sein mit Leuten, die nicht so in unser Schema passen. Würde ich ja sagen, ist eine gute Sache, auf jeden Fall, ist wichtig, Queer-Treff und so weiter, kann man alles machen. Die Sache ist nur, wenn wir uns da so drauf versteifen, dass wir denken, das ist jetzt nötig, damit wir wirklich glaubwürdig Kirche in dieser Welt sind. Wir haben immer noch dieses Thema mit der Homo-Ehe, da sind wir in der Kirche ja ganz verrückt. Man muss überall sagen und bekennen, dass auf jeden Fall man gleichgeschlechtlich auch heiraten darf. Da hat mich in 5 Jahren Gemeindetätigkeit nie einer nachgefragt, nebenbei gesagt. Ja. Hat nie einer was von mir gewollt. Aber wir müssen das ständig sagen. Und Sie haben ja in Ihrem Verband auch die Diskussion, habe ich mir auch gelesen. Ganz schwierige Sache auch. Und irgendwie, um guter Mensch zu sein, muss man das sagen, dass ja die den Segen Gottes genauso verdient haben wie wir. Sie können davon halten, was Sie wollen. Ich sage nur, dass die Dinge so zum Gesetz erhoben werden und sich daran entscheidet, ob man jetzt ein glaubwürdiger Christ ist oder nicht. Das ist das Eigentliche, worauf Paulus hier hinweist. Und dass er mit so strengen Worten geißelt. So. Und es kann natürlich sein, dass sich durch diese Dinge, Klima schützen und so weiter, wie Paulus es schreibt, der Glaube in Liebe auswirkt. Das soll es ja auf jeden Fall. Und wenn wir sprechen würden, da würden Sie sich manchmal vielleicht wundern, was für ein grünes Leben ich in gewisser Weise führe, wie kalt es bei uns im Haus ist und was wir alles tun, um die Umwelt irgendwie nicht zu sehr zu belasten. Aber das ist ja nicht mein Thema als Pastor. Da brauchen Sie die Kirche nicht für. Das können Sie auch woanders lernen. Also, das ist so, in Liebe wirkt sich die Liebe wirkt sich dann auch aus, dass man auch vernünftig mit der Schöpfung umgeht, klar. Aber es trägt nichts zu unserer Erlösung bei. Darum geht's hier. Ja. Und das Ganze haben wir natürlich auch in unseren frommen Kreisen. Da gibt es eben auch Gesetze, da gibt es Dinge, je nach Sektor, wo man sich bewegt, die man sagen muss, um als Rechtgläubiger, als guter Christ zu gelten. Man muss sich in manchen Kreisen bekennen, dass wir jetzt in der Endzeit leben. Hat ja auch den Anschein, aber wenn ich jetzt sage, boah, guck mal, 30-jähriger Krieg und so weiter und die Leute hatten auch damals Grund, es für die Endzeit zu halten, so sicher wäre ich mir nicht, können sie auch anderer Meinung sein, aber die Frage ist, bin ich deswegen raus? Ja? Disqualifiziert mich das? Sind sie ja, du lebst nicht mehr in der Gnade, weil du eine andere Ansicht hast zu diesem Thema. Solche Gesetze gibt es aber und ich habe eben das mit der Zwang zur die Homo-Ehe zu befürworten gesagt, das gibt es aber auch umgekehrt. Es gibt in unseren Kreisen Segmente, wo einfach gesagt wird, Homosexualität ist Sünde. So, und da kann man auch gar nicht reden, ich rede jetzt nicht von Ehe, sondern, und wer eben homosexuell ist, der soll sich bekehren und soll eine Therapie machen, ist es weg. Ja, wenn ich nun sage, boah, ich kenne aber so viele Menschen, die wirklich im Glauben leben und ringen seit 40, 50 Jahren und das ist eben nicht weg, ja, dann haben sie es nicht richtig gemacht. Also, können Sie auch denken zu dem Thema, was Sie wollen, aber wir müssen aufpassen oder achtsam sein, wo wir neue Gesetze machen oder Dinge, Themen haben, die Gesetzesrang bekommen, dass wir dann irgendwie daran festmachen, ob jemand als Christ angesehen werden kann oder nicht. Und da ist Paulus wirklich ganz scharf, sagt eure, denn er hat ja nicht das jüdische Gesetz verboten. Die 10 Gebote gelten ja immer noch. Das ist ja ganz wichtig. Aber das sind nicht die Dinge, die uns frei machen, sondern in der Freiheit, die wir in Christus haben, nehmen wir diese Dinge, lassen uns inspirieren, schauen, was ist uns dazu gesagt, wo verstoße ich gegen Gebote und das macht mich darauf aufmerksam, dass ich schon den Raum der Bindung an Christus verlassen habe, ganz wichtig, aber es ist nicht das, was uns selig macht, weder die alten noch die neuen Gebote. Also, das ist auch kein Wunder, denn wie Paulus hier schreibt, der Mensch kann von sich aus gar nicht die Hoffnung auf Gott setzen, seine ganze Hoffnung auf Gott setzen. Der Mensch ist von sich aus nicht in der Lage zu vertrauen, dass in Christus alles erfüllt und alles gut ist und dass wir nichts dazu beitragen müssen und auch nicht können. Das kann der Mensch von Natur aus gar nicht. Wir können es, wie Paulus in Vers 5 schreibt, nur durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist befähigt uns dazu, wirklich ganz Gott zu vertrauen, dass in Christus alles ist und Genüge ist und die Erlösung vollkommen ist in Christus, unserem Herrn. Und davon ausgehend werden wir dann hoffentlich unser Leben bessern und auch füreinander und für die Umwelt sorgen und so weiter. Aber durch den Heiligen Geist ist es möglich, wirklich, dass uns Glaube geschenkt ist. Kein Mensch kann glauben, weil er sich entscheidet, jetzt will ich ja mal Christ sein. War ich lange nicht, jetzt die Christen sind so nett, jetzt will ich auch glauben. Man kann Schritte gehen, man kann sich bemühen, aber letztlich ist der Glaube immer ein Geschenk. Es ist durch den Heiligen Geist möglich. Also, das war das Zweite. Allein die Gnade befreit vom Gesetz. Und hier sage ich noch drittens, allein die Schrift zurück zur Quelle. Nochmal Reformationsfest. Ich habe nochmal gelesen, was Luther alles so geschrieben hat in Vorbereitung auf den Reichstag zu Augsburg. Genau, wo dann diese große Schrift, die Confessio Augustana, geschrieben wurde. Die Grundlage ist für die meisten reformierten evangelischen Kirchen. Also, und da setzt er sich auseinander mit dem Vorwurf, dass ja sie alles durcheinander bringen wollen. Und die Katholiken sagten eben, wir haben doch eine feste Ordnung, alles ist in Ordnung. Und jetzt kommst du an und machst ständig was neu. Ja, plötzlich sollen die Priester heiraten und die Laien sollen plötzlich selber predigen. Und bringst alles durcheinander mit deinen Neuheiten. Und da schreibt Luther eben ganz deutlich, nee, das ist gar nicht neu. Neu seid ihr mit euren ganzen Sachen. Irgendwann habt ihr das erfunden, dass der Mensch also viele Vaterunser beten muss und Ave Maria beten muss und dass man jede Woche beichten muss und dass man Ablass bezahlen muss. Das habt alles ihr erfunden. Ja, alles ihr erfunden. Wir gehen zurück zu den Wurzeln. Das hat ja Luther oder haben die Reformatoren mit Menschen und mit Engelszungen gesagt. Wir erfinden nichts Neues, sondern wir gehen zurück zur Quelle. Und das war das große Geschenk, dass Gott wirklich unverdienterweise uns, unserer Region, schließlich der ganzen Welt geschenkt hat, dass wir zurückgefunden haben zur Quelle und dass die Bibel allen Menschen zugänglich gemacht wurde und jeder selbst die Bibel und das Wort Gottes lesen kann. Und es ist nötig, dass wir uns immer wieder neu zur Bibel bekehren, dass wir... Ist nicht ganz, verstehen Sie es wohlwollend, wir bekennen uns ja eigentlich zu Christus und nicht zur Bibel, aber dass wir zurückkehren zur Bibel als dem Wort, als dem lebendigen Wort Gottes, denn wir dürfen die Autorität der Bibel nicht immer nur behaupten, sondern wir müssen sie auch gelten lassen. Und dann werden wir sehen, dass Gott in der Bibel auch gegen uns und gegen Teile unserer Frömmigkeit spricht. Das, wovon wir denken, es wäre biblisch, erkennen wir, wenn wir wirklich unter Leitung des Heiligen Geistes die Bibel lesen, dass es oftmals gar nicht so ist. Manche Diskussionen endeten damit, die mit mir geführt wurden, ja, wenn Sie das so sehen, in meiner Bibel steht aber. Ja, in meiner Bibel steht aber. Das ist halt deine Bibel. Ja, das ist die Bibel, die du so liest, wie du denkst, was da drinnen stehen müsste. Man kann in die Bibel alles reinlesen, wenn man nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes wirklich sich von drunter stellt und von Gott angesprochen wird. Und dann wird die Bibel oftmals uns bestätigen in dem, was wir wissen. Sie wird uns selten darin bestätigen, dass alle anderen schlechter sind und wir auf der guten Seite stehen. Sie wird uns immer wieder lehren, wo bei uns noch Klärungsbedarf ist, wo bei uns ein Mangel an Erkenntnis ist und wo bei uns ein Mangel an Liebe und in der Nachfolge ist. Und die Bibel zeigt uns unsere eigene Selbstgerechtigkeit, unsere eigene, zeigt mir meine Lieblosigkeit, sie zeigt mir meine Trägheit. Warum? Um mich klein zu machen? Nein, allein die Schrift zurück zur Quelle, damit wir immer tiefer in die Freiheit Gottes eintauchen, damit wir immer tiefer und fester in der Dimension Gottes leben, das Leben leben können, zu dem wir berufen sind, gesegnet zu sein und ein Segen für die Welt. Und darum allein Christus, allein die Gnade und allein die Schrift. Amen.